Hallo ihr Lieben, eine neue Podcast-Folge ist draußen, Folge Nummer 12. Und ich hatte wieder wundervolle Gäste da, nämlich Melanie und Alexa. Wir reden darüber, wie sie sich gefunden haben, gegenseitig, aber auch in ihrer Sexualität. Denn die beiden sind pansexuell und wir reden auch darüber, was der Unterschied zwischen Pan und Bi ist. Die zwei müssen sich leider auch einige Vorurteile anhören und darauf sind wir auch eingegangen. Und es ging auch um ein Herzensthema der zwei, nämlich mentale Gesundheit, was ja perfekt gerade passt zum Bisexual Health Awareness Month. Und wir philosophieren, ob es eine gute Idee ist, sein erstes Date auf einem Friedhof zu machen. Da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne auf Instagram mit wiefrauliebt und ja, sagt mir, wie ihr die Folge findet. Jetzt aber genug vorweggenommen, starten wir. Let's do it. In meinem Podcast starten wir ja meistens mit so ein paar Einstiegsfragen, die gar nicht mal so viel zum Thema zu tun haben. Und ich finde das richtig cool, weil wir kennen uns ja an sich wirklich nur über Instagram und wissen noch gar nicht so viel übereinander eigentlich. Und ich weiß auch recht wenig in Anführungszeichen zu euch als Paar. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass wir bei den Einstiegsfragen so eine Wer-würde-eher-Sache machen.
Das wird gut. Ich bin gespannt. Ich feiere sowas. Ich finde sowas immer richtig, richtig cool.
Ich bin gespannt. Und ich bin gespannt, ob ihr das auch gleich beantwortet oder ob es Diskrepanzen gibt.
Jetzt nicht, dass es hier so böse Überraschungen gibt.
Und die Fragen sind wirklich in Ordnung, keine Angst.
Okay.
Frage 1. Wer schläft beim Filmeabend am schnellsten ein?
Ich, Alexa. Alexa schläft definitiv schneller ein.
Immer? Oder kommt es auf den Film drauf an?
Nee, es also, ist also... Doch Filme oder sowas, ja. Immer, weil ich bin zu neugierig für sowas, aber ja. Wenn wir im Bett sind, schlafe ich schneller ein.
Genau, also bei mir ist das immer so, die tückischste Stellung ist bei mir die stabile Seitenhaltung, sage ich immer. Ich schlafe immer sowieso auf der Seite so und dann, wenn ich wirklich richtig fertig bin, dann ist es relativ zackig und dann ist vorbei.
Aber das wäre eine schnelle und eindeutige Antwort.
Ja, ganz eindeutig.
Sehr gut. Wer wird von euch beiden eher in der Wildnis überleben? Auch eine sehr eindeutige. Ich meine, ihr seht es draußen nicht, aber die Finger wurden beide sofort auf Melanie.
Wenn eine Spinne kommen würde, dann wäre Lisa schon tot.
Ich bin raus. Da gehe ich sofort stiften. Also dann renne ich um mein Leben. Ich habe wirklich Panikangst vor den Dingern. Das ist, brauche ich nicht. Sie macht auch immer diese riesigen Mutanten, die wir hier mittlerweile in unserer gemeinsamen Wohnung haben. Sobald ich so ein Vieh, und ich habe echt wie so ein Spinnenradar auch in mir, ne? Ich begegne den Viechern immer. Melanie begegnet die einfach nie. Immer ich stehe davor.
Die riechen deine Angst.
Die riechen das und dann sehe ich sie schon so im Augenwinkel und es darf nicht wahr sein, schon wieder so einer.
Ich meine, ihr habt gesagt, ihr wollt euch vielleicht einen Hund holen, aber zwecks Spinnen kann ich euch Katzen nur empfehlen. Also ich gehe, wenn viel große Spinnen im Keller sind, nehme ich immer die Katze mit, wenn ich Wäsche mache oder so und dann frisst die Katze die Spinne. Schon von allein. Das ist richtig geil.
Aber vielleicht hat er Glück und unser Hund mag Spinnen auch.
Ich mag sie auch, weil die sind sehr fleischig. Also die sind sehr nahrhaft. Vielleicht möchte der ein paar Proteine haben oder so.
Könnte er versuchen anzutrainieren.
Richtig.
Ja. Wer von euch beiden ist denn ordentlicher?
Alexa ist ordentlicher. Definitiv. Mein Lieblingsthema momentan, ne?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Oh. Wie lange wohnt ihr denn schon zusammen?
Vier Monate.
Mhm. Okay,
cool. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts mache. Ne?
Nee, wir streiten uns jetzt auch nicht tagtäglich über Haushalt. Also es ist jetzt nicht so das typische Streitthema, was es bei Paaren ja häufig gibt, wenn sie zusammenziehen.
True.
Ich wusste auch ja, dass ich mich auf, ich sage immer, keinen Hypochonder einlassen werde. Ich bin jetzt auch nicht der super ordentlichste Mensch, aber manchmal... Da kriege ich so einen Rappel hier in der Wohnung und dann räume ich alles auf, was geht. Alles, was mir in die Quere kommt, wird weggeräumt.
Ich versuche dann weg zu sein.
Genau, sie geht dann immer einfach und lässt mich machen.
Ist, glaube ich, aber eine gute Taktik. So.
Ja. Besser, da darf man mich dann nicht stören.
Geil. Wer wird von euch beiden eher einen Oscar bekommen?
Ich, Alexa, kriegt eher einen Oscar.
Ja. Das war auch wieder eindeutig. Ist halt voll in Sync. Und warum würdest du einen Oscar kriegen?
Tja, ich glaube, das ist so typisch für meine Branche, für mich als Werber. Ich bin ja in der Werbebranche tätig. Ich glaube, alleine deswegen schon. Und ich bin ein super hochkreatives Hirn.
und gar nicht.
Nee, Melanie nicht. Also wenn es Kreativität, wenn es darum geht, habe ich auf jeden Fall die Nase vorn. Und ich schreibe gerade sogar an einem eigenen Buch.
Oh.
Deswegen hoffe ich, vielleicht kriege ich ja sogar einen Oscar, wer weiß. Also,
ja, who knows, dann wird es verfilmt, du in der Hauptrolle. Gönn dir.
Ja, richtig, wer weiß das schon. Nee, deswegen wahrscheinlich eher ich, ja.
Ich komme dann mit auf die roten Teppiche.
Genau,
geil.
Ich esse dann.
Sehr cool. Und die letzte Frage unserer Fragerunde. Wer hat von euch als erstes Ich liebe dich gesagt?
Melanie.
Ja?
Ja.
Bisschen rausgekitzelt.
Ich habe sie ein bisschen dazu genötigt, weil sie nicht so der Gefühlsmensch ist. Und mir fällt das halt gar nicht schwer, sowas. Also ich kann das immer sagen. Mhm. Deswegen habe ich darauf bestanden, dass ich Melanie ein bisschen da rauskitzel, dass sie das als erstes sich traut zu sagen.
Mhm.
Und hat sie dann noch. Abends nach dem Essen war das irgendwann mal. Das war noch
nach
in meiner...
Essen ist man eh so glücklich. Dann...
Das war noch in meiner alten Wohnung damals. Ja.
Sehr süß. Genau. Und dann hast du es erwidert?
Ich habe es erwidert, ja.
Sonst wäre ich gegangen.
Sonst säßen wir wahrscheinlich. Nein, es ist ja eigentlich, ja, ich finde, manchmal wird den drei Worten auch zu viel zugesprochen. Es muss auch nicht immer Ich liebe dich sein, finde ich. Manche
schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist.
Ja, sowas halt. Das ist halt Liebe. Ne? Also sich um jemanden kümmern, sich Sorgen machen, fürsorglich sein und also hatte ich keine Zweifel, dass ich das erwidern möchte.
Sehr schön. Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Weil das weiß ich tatsächlich noch gar nicht.
Über Tinder.
Ja, ihr seid ein Tinder-Pärchen.
Ja, wir sind ein Tinder-Pärchen und auch ein Corona-Tinder-Pärchen. Also so lange sind wir noch gar nicht zusammen. Wir haben uns im Mai letzten Jahres über Tinder kennengelernt, weil also ich kam da relativ frisch aus einer Beziehung mit einem Mann. Also Melanie ist ja meine erste Frau.
Ich kam frisch aus einer Beziehung mit einer Frau.
Genau. Und wie das dann so ist, da treffen sich die Leute halt auf jeglichen Dating-Apps.
Und ja, wir sind spazieren gegangen.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Erstes Date spazieren, Corona-like.
Ja, aber es ist, ich glaube, kein übliches Spaziergangsdate. Ich bin halt kein Fan davon. Ich mag halt keine langweiligen Dates, muss ich ehrlich sagen. Es muss immer irgendwas Besonderes sein. Und deswegen habe ich Melanie vorgeschlagen für unser erstes Date. Lass uns doch im Wald spazieren gehen. Und sie so, okay, Wald. Es wird früh dunkel. Vielleicht sage ich mal jemandem Bescheid, wo ich bin.
Dann hat sie das gemerkt, dass ich nicht so mega begeistert bin, in den Wald spazieren gegangen. Und dann meinte sie, ja, wir können natürlich auch auf den Friedhof gehen. Ich habe gedacht so, okay, alles klar, ist natürlich viel besser jetzt.
Also man muss dazu sagen, das klingt jetzt irgendwie sehr makaber vielleicht und nicht moralisch vertretbar, aber ich bin ein Friedhofsliebhaber, weil es gibt für mich fast keinen ruhigeren Ort, wenn man nicht am Meer wohnt gerade oder so oder irgendwie ein Naturgewässer in der Nähe hat. Und Friedhöfe, man hat da seine Ruhe. Man ist komplett für sich alleine. Es ist kaum was los. Man wird nicht gestört und es ist eine ganz schöne Atmosphäre. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn wir nicht in den Wald gehen, dann gehen wir halt auf den Friedhof. Also, ist ja
und dann
klar.
Wart ihr auf dem Friedhof?
Dann waren wir auf dem Friedhof, ja. Komm, so schlimm war es auch nicht.
Nee, war nicht.
Also es ist, weiß ich nicht. Ich mag die Stimmung da irgendwie. Es ist für mich gar nicht so schlimm, wie es natürlich für vielleicht trauernde Menschen ist, sondern für mich ist das eher sowas, es hat was Beruhigendes auf mich. Es ist wirklich total beruhigend. Ja.
Ja. Ich war in Schottland im Auslandssemester und da gibt es ja dieses eine Café, wo J.K. Rowling ja die ersten Bände von Harry Potter geschrieben hat und von diesem Café schaut man auch auf den Friedhof und der ist auch tatsächlich richtig schön für einen Friedhof, total alt. Ist ja auch da, wo Tom Riddle liegt und in McGonagall und in Snape, wo sie ja die Namen her hat und da verbringen die Leute auch ihre Mittagspause da so zwischen den Gräbern, wo ich am Anfang auch dachte, ein bisschen weird, aber eigentlich ist es halt super entspannt, weil da war so viel Grün und du hast von dort die Burg gesehen und das war eigentlich schon, wie du sagst, so eine Stimmung.
Ja. Total.
ist ja genauso wie in Köln gibt es den Melaten-Friedhof und der ist halt schon super alt. Mhm. Und das ist halt auch interessant, sich einfach mal die Gräber anzugucken.
Von den Promis, ne?
Einmal Promis liegen da und da liegen halt auch Gräber aus dem Zweiten Weltkrieg und sowas.
Krass.
Ja, richtig, und das ist halt einfach auch super interessant, so ein bisschen Geschichte ja auch, ne?
Mhm, total. Ich war auch schon in Schottland. Ich fand das, also es war eins der schönsten Länder, die ich gesehen habe, muss ich echt sagen. Ich war super fasziniert. Mhm. Und ich war in Glasgow auf dem Friedhof auch.
Ah ja, der mit dem, das ist so ein Hügel, gell? Der ist, richtig. Ja.
Mhm. Genau, und da sind so viele Mausoleen, also ganz, ganz, ganz alte Gräber von so riesigen Familienclans auch. Und boah, ich fand das so geil, wirklich. Also da war ich, ja, da ist mein Friedhofsherz, ist da ganz laut hochgesprungen.
Ich finde das super. Also ganz ehrlich, das ist doch auch eine geile Story, mal seinen Kindern oder Enkelkindern zu erzählen. Damals, als wir uns kennengelernt haben, waren wir erstmal auf dem Friedhof.
Richtig. Das können nicht so viele sagen, glaube ich, beim ersten Date.
Aber echt. Du hast ja vorhin schon angesprochen, also Melanie ist Alexas erste Freundin, davor warst du mit einem Mann in einer Beziehung. Ihr identifiziert euch beide als pansexuell, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und da würde mich mal so interessieren, wie euer, ich sage jetzt mal, euer Awakening war. Also wie habt ihr gemerkt, dass ihr pansexuell seid und wann habt ihr euch damit aktiv identifiziert? Weil bei mir ist auch dieses ganze Awakening als bisexuell ja noch nicht so lang her. Und da wollte ich mal fragen, wie das bei euch so war.
Ich glaube, das ist bei Alexa ein bisschen interessanter, weil ich habe mich schon mit 16 oder 17 geoutet.
Ah, cool. Und,
ja, deswegen, ich wusste das schon was länger.
Aber es ist ja jetzt nicht deswegen uninteressanter. Also da muss man ja auch erstmal merken, dass man halt auf beide Geschlechter steht. Ne? Also Melanie war halt auch sowohl mit Männern als auch mit Frauen zusammen. Und
allerdings überwiegen bei mir die Frauen.
Ja, cool. Ja, und bei mir, ich war ja relativ auch, ich will mal, alt möchte ich jetzt nicht sagen, aber für ein Outing, sage ich mal, ich war 26, jetzt bin ich 27, also relativ weit fortgeschritten schon. Und hatte, wie gesagt, vorher immer nur Beziehungen mit Männern, war auch nur in rein hetero Beziehungen unterwegs. Und ich kann gar nicht genau so sagen, also ich war halt nie dem Ganzen irgendwie unaufgeschlossen. Für mich war es halt einfach nur,
man kennt es nicht.
Man kennt es einfach nicht, ne? Ich hatte es auch für mich nie in Erwägung gezogen, war aber auch jetzt nie, dass ich gesagt habe, ich könnte es mir nie vorstellen, mal mit einer Frau vielleicht zusammen zu sein. Und das Thema mit einer Frau sexuell zu werden, hat mich halt schon häufiger mal gereizt und auch nach Beziehungen. Ich war in einer sehr, sehr, sehr langen Beziehung und es hat mich danach auch häufig beschäftigt. Das heißt, es war immer was ich auf jeden Fall ausprobieren wollte. Mhm. Und Melanie war ja anfangs nur, böse gesagt, mein Experiment, wenn man so möchte. Also von beiden war halt klar, wir wollen eigentlich gar keine Beziehung.
Weil wir uns ja gerade frisch getrennt hatten auch beide, ne?
Genau. Uns auch nur eigentlich kennengelernt, um uns gemeinsam nah zu werden, kuschelig unter der Bettdecke. Und dann habe ich aber so gemerkt, krass, die Frau bringt alles mit, was ich mir bislang immer von meinen bisherigen Beziehungen gewünscht habe. Und dann habe ich meinem besten Freund das erzählt und der sagte so, ja, wo ist denn das Problem dann? Also, ne? Dann probier es doch einfach aus, dann trefft euch häufiger, schaut, was passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Was habe ich zu verlieren? Also mehr als eine Erfahrung mehr für mich mitzunehmen und natürlich auch meinen eigenen Horizont zu erweitern. Mhm. Ja. Und so ist es dann irgendwann passiert, dass Liebe draus entstanden ist und jetzt sitzen wir hier.
Ja. Richtig, richtig süß. Aber auch krass, Melina, mit 16. Also damals war ich ja noch, also so Pubertät, da waren meine Gefühle sowieso komplett lost. Und ich meine, das Sexuelle, was du sagst, Alexa, das konnte ich auch nachvollziehen, das hatte ich auch, aber ich wäre niemals mit 16 so weit gewesen, so differenziert irgendwie über meine Sexualität zu reden und zu sagen, ich identifiziere mich als XYZ oder so.
Aber bei mir war das halt auch im Umfeld, ne? Und dann hat man ja sowieso was damit zu tun. Und deswegen war das halt für mich echt schon was Normales.
Wie meinst du im Umfeld?
Ja, ich habe damals Fußball gespielt. Und da ist das Thema ja ein bisschen,
offener,
ne?
Zumindest halt in den
Frauenfußball. Ja. 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 Ja, gut, das macht dann Sinn, ja. Und hast du dich dann direkt als pansexuell geoutet? Oder?
Nee, ich habe mich als gar nichts geoutet quasi. Ach, okay. Ich bin dann mit einer Frau zusammen, aber ich habe nie gesagt, ich bin lesbisch, bi, hetero oder sowas, sondern war halt einfach so, ne?
Sind ja auch halt wieder Labels, die man sich irgendwie so also auf die Fahne schreibt, ne? Also ich frage mich halt immer so, wir brauchen es natürlich, um in gewisser Weise der Gesellschaft irgendwie Aufklärung zu bieten und zu sagen, wie vielfältig ist die Liebe denn überhaupt und was kann das überhaupt alles umfassen? Auf der anderen Seite, Melanie hat mir das halt ganz oft erzählt, in der homosexuellen Szene ist das halt ganz oft, dass die meisten sagen so, hallo, ich bin Alexa, ich bin homo. So, warum muss man das so sagen? Also das ist als, ne, keine Ahnung, als würde man das so ja als reines Identifizierungsmerkmal irgendwie schon ansehen. Und eigentlich sollte es ja völlig normal sein, dass man das gar nicht mehr ansprechen muss. So, ja. Welche sexuelle Orientierung habe ich denn überhaupt?
Ich weiß noch, die Alexa hat auch am Anfang, als wir uns dann kennengelernt haben, hat die gesagt, ja, ich erzähle das jetzt einfach meinen Eltern. Dann habe ich gesagt, so, einfach so weiß ich nicht. Dann meinte sie, warum? Wir wohnen ja nicht mehr, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter, das ist ja normal. Ich so, nee, so normal ist das leider noch nicht, wie man vielleicht denkt.
Ja, das ist es halt, weil ich gebe dir da voll recht, dass das eigentlich so das Ziel sein sollte, dass man sich gar nicht mehr irgendwie oder gar kein Coming Out mehr braucht, in Anführungszeichen, weil ich meine, man liebt ja sowieso, wen man liebt. So, und das ist ja eigentlich auch der Idealzustand. Aber ich glaube auch, dass da sehr viele auch einfach von, ich nenne es mal von älteren Generationen so, da immer noch ein bisschen mit zu kämpfen haben, kann ich mir vorstellen. Also meine Eltern haben es zwar auch ziemlich gut aufgenommen, andere Teile meiner Familie waren eher, jetzt nicht schockiert, aber doch sehr verwundert, vor allem im Zusammenhang mit der Hochzeit, die bei uns dann demnächst ansteht, und konnten das irgendwie gar nicht einordnen. Und da war halt dieses Label bisexuell in der Hinsicht auf jeden Fall hilfreich, um das nochmal ein bisschen besser erklären zu können auch, dass es eben nicht bedeutet, dass ich jetzt irgendwie jetzt mit einem Mann zusammen bin und dann in 2 Jahren irgendwie eine Frau brauche. Dass es ja eben nicht der Fall ist. Weil da haben das viele Leute einfach nicht so ganz verstehen können. Und da war eben so eine, ja, so ein Label und so eine Definition super hilfreich, um diese Aufklärung irgendwie da auch ein bisschen voranzubringen.
Aber ich habe auch gesagt, man selber beschäftigt sich ja auch schon super lange damit. Ne? Für einen ist das dann irgendwie, irgendwann hat man es ja akzeptiert. Aber wenn man es dann zum Beispiel den Eltern sagt, für die ist das ja komplett neu. Und deswegen muss man natürlich denen auch immer so ein bisschen die Chance geben, das auch erstmal sacken zu lassen, weil man selber musste das ja auch vielleicht erstmal sacken lassen. Ne? Deswegen bin ich da immer so ein bisschen, also es ist in Ordnung, wenn die vielleicht schockiert sind, aber was die dann aus dieser, also daraus machen, das ist halt dann immer die Sache.
Definitiv, ja.
Das war mir halt so krass, also ich konnte das gar nicht verstehen, dass Melanie zu mir sagt, so, sei da mal lieber ein bisschen vorsichtig. Weil für mich war das, also es gab auch keinen einzigen Teil bei mir irgendwie, ich bin so ein richtiger Gefühlsintuitionsmensch und mein Körper, der sagt mir sehr schnell, einfach wenn irgendwas nicht richtig ist für mein Leben oder irgendwas nicht passt, da gab es halt gar nichts, was geschrien hat. Also nicht so, oh, mach dir doch da mal nochmal Gedanken. Ne?
Ich bin halt einfach perfekt für dich.
Das mit Sicherheit kommt auch dazu. Aber das hat für mich überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also ich lag jetzt nicht nächtelang wach und habe gedacht, oh Gott, ne, jetzt habe ich mich in eine Frau verguckt, was mache ich denn jetzt? Das war für mich das Normalste der Welt, obwohl ich vorher nie Berührungspunkte damit hatte.
Ja, das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist ja erstrebenswert, dass du das so direkt auch akzeptieren konntest und dann direkt gemeint hast, ja klar, das ist das Natürlichste der Welt, ob das jetzt eine Frau ist, ein Mann, genderfluid, whatever, so. Ja. Ist auf jeden Fall cool, wenn das jemand so direkt kann. Ja. Tatsächlich gibt es ja auch oft, auch wenn wir Begrifflichkeiten ja schon so ein bisschen angesprochen haben, große Verwirrung, sage ich jetzt mal, was so die Begrifflichkeiten Bi und Pan angeht. Da ist ja auch irgendwie ein bisschen zurecht, weil so hundertprozentig trennscharf ist es ja dann auch nicht. Wie würdet ihr das denn bei euch so sehen? Was sind für euch so die Unterschiede? Was jetzt Pan ist und was Bi?
Also Bi ist ja, man steht auf männlich oder weiblich und Pan ist halt, man verliebt sich ja in den Menschen, das heißt, der Mensch könnte rein theoretisch auch transsexuell sein, ne?
Ja.
Also es ist jetzt nicht nur, dass man irgendwie zwei Geschlechter sich rausnimmt, sondern ja, ich sage jetzt einfach mal alles.
Ja, binär oder transsexuell, was auch immer. Also für uns ist das so eine eigene Definition für uns selbst geworden, zu sagen, bei uns steht halt wirklich der Mensch an sich, der Charakter, was steht hinter dieser Hülle an Mensch, sage ich jetzt mal. Das ist für uns so ein bisschen die Definition geworden, warum wir sagen, wir sind halt eher pansexuell als bisexuell, weil wir uns wirklich in den Menschen verlieben. Unabhängig davon, was für ein Geschlecht, was für ein Label, was für eine sexuelle Identität dieser Mensch auch hat. Das ist für uns so ein bisschen die Unterscheidung.
Ja, dieses Bisexuelle war vor allem früher sehr nach diesem Binären aufgebaut. Ich meine, steckt ja schon ein bisschen im Begriff. Ich weiß nicht, ob euch die Kinsey-Skala was sagt. Genau, das war damals so das erste Mal in den 50ern in den Kinsey Reports, wo das erste Mal drüber gesprochen wurde, dass es eben nicht nur Heterosexualität gibt und Homosexualität, sondern auch Zwischenstufen halt zwischen diesen zwei Geschlechtern und Geschlechts, ja, Identitäten, ja. So, und einfach auch die sexuelle Anziehung. Und dieser Alfred Kinsey hat dann zum ersten Mal bisexuell als Zwischenstufe zwischen Homosexualität und Heterosexualität gesehen. Und das wurde, glaube ich, ziemlich lang so weitergetragen. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dieses Be with the T ist jetzt so ein bisschen ja, eine neue Sichtweise, was Bisexualität angeht, weil das, was ihr angesprochen habt mit diesem Binären, ist ja schon, ich nenne es jetzt mal eher exklusiv und nicht inklusiv. Und da gab es jetzt auch, ich nenne es jetzt einfach mal eine Bewegung, um da die Definition von Bisexualität ein bisschen zu öffnen. Also nicht, dass man auf Männer und Frauen steht, sondern auf sein eigenes Geschlecht, aber auch auf andere Geschlechter. Also das ist prinzipiell bei der Bisexualität auch halt möglich ist, Transgender, Genderfluid und so zu sexuell anziehend zu finden. Und das war für mich ehrlich gesagt auch so ein Learning, weil ich früher auch dachte, das ist einfach immer nur Männer und Frauen. Bis mir dann auch aufgefallen ist, dass gerade so, ja, so genderfluide Menschen, die irgendwie so entweder total androgyn sind oder irgendwie so, ich stehe auch total auf Männer mit langen Haaren, und ich, auch wenn es jetzt nicht gleich genderfluid ist, aber da bin ich irgendwie voll, voll hinten dran. Und dass das so ein bisschen, ja, da alles mit reinspielt, auch noch in die Bisexualität. Aber ich glaube, dass bei der Bisexualität die Geschlechter einfach nochmal in Anführungszeichen aktiv wahrgenommen werden. Weil ihr habt ja schon gesagt, euch geht es um den Menschen. Und was, das fand ich eine super Formulierung mit dieser Hülle, die ihr gesagt habt, was steckt eigentlich so aus in dieser Hülle drin? Und ich glaube, bei uns bisexuellen Menschen ist so, da ist eine Frau und ich denke mir, wow, was für eine geile Frau oder so. Und ihr und vielleicht pansexuellen denken dann, wow, was für ein geiler Mensch. Irgendwie so. Ich weiß
ja
nicht.
Ich glaube, bei uns ist das auch noch mehr, vielleicht, obwohl, ja, also du hast schon recht, so das Thema Bisexualität bezieht sich wirklich mehr auf diese sexuelle Identität, ne? Also quasi eigentlich ja geschlechterspezifisch, in welcher Form auch immer. Und wir sind echt so ein bisschen, wir sind total fixiert auf Ausstrahlung von Menschen. Wie artikulieren Menschen, wie artikulieren sich Menschen auch, ne? Also da spielt wirklich ganz, ganz, ganz viel bei uns so eine Rolle, die, wo wir sagen, so das macht für uns jemanden interessant oder eher weniger interessant.
Das ist echt richtig cool. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen recherchiert vor unserer Folge und habe noch herausgefunden, dass Pan aus dem Lateinischen kommt und ganz umfassend oder total bedeutet. Genau. Was ich auch schon wieder cool finde, weil es ja dann, wie ihr sagt, so alles im Endeffekt passt.
Also klar, man würde lügen, wenn man, also man muss die Person schon auch attraktiv finden, ne? Also ich finde,
das Auge ist mit, ne?
Ja, richtig.
Das ist leider so.
Nee, ist also, klar.
Ich finde auch Menschen, ich möchte das jetzt nicht nach außen hin irgendwie, es klingt sehr polarisierend, aber für mich lügen schon Leute, die sagen, ich gucke gar nicht aufs Äußerliche. Weil was sieht man im ersten Moment, wenn man in einen Raum kommt und es sind ganz viele Menschen da, was ist das Erste, was man sieht? Man sieht nur die Hülle. Man sieht einfach nicht, ohne mit jemandem gesprochen zu haben, ohne jemanden zu riechen, jemanden zu berühren. ohne das hat man einfach nur erstmal diesen visuellen Faktor. Ne?
Ja.
Das selektiert man ja einfach schon. Das ist ja auch nicht böse. Stell mal vor, wir hätten alle den gleichen Geschmack. Wie langweilig wäre das denn?
Also, ultra.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch schon mal gehört habt, aber wie ihr sagt, wenn man in einen Raum reingeht, dann selektiert man ja trotzdem, auch wenn man die Möglichkeit hat, auf verschiedene Geschlechter zu stehen. Aber ich habe da schon mal entgegnet bekommen, ah, okay, du findest mehrere Geschlechter toll, dann findest du alle Menschen der Welt toll. Nee. Und ich dachte so, nein, that's not how it works. Aber das war irgendwie so ein typisches Vorurteil ein bisschen gegenüber ja, Bisexualität und Pansexualität bestimmt auch. Habt ihr sowas in die Richtung auch schon mal hören müssen?
Nee, wir jetzt direkt haben, also das Vorurteil nicht. Ich kann es grundsätzlich vielleicht erstmal von Leuten, die sich damit noch gar nicht irgendwie auseinandergesetzt haben, ich kann den Grundgedanken kann ich vielleicht nachvollziehen, weil, okay, ich stehe auf ein Geschlecht, dann habe ich nur die Hälfte der Welt, die interessant für mich wäre als potenziell. Und ja, wenn ich auf beide oder auf alles stehe, dann steht mir ja die ganze Welt offen. Ja, vielleicht gibt es irgendwie vielleicht ein, zwei Personen mehr, die interessant sein könnten. Nur, ob die jetzt halt dann eben auch charakterlich mir gegenüber entsprechen, ob die die gleichen Werte haben, ob ich diesen Menschen riechen kann, ob ich den wirklich neben mir auch aushalte von der Nähe, das spielt da ja noch komplett mit ein. Also das heißt dann jetzt, nur weil ich jemanden attraktiv finde oder anziehend im ersten Moment, dass das dann jeder sein kann, ne?
Ja,
definitiv. Aber mit Vorurteilen an sich haben wir schon zu kämpfen zwischendurch.
Ja.
Ja? Erzähl mal.
Ja, zum Beispiel, wer ist der Mann bei euch in der Beziehung?
No way, immer noch.
Klassiker.
Ja. Echt?
Dann werden wir halt oft irgendwie nach einem Dreier gefragt oder sowas. Also ne, die Beziehung wird manchmal auch nicht als so ernst genommen.
Ja, oder halt auch sehr sexualisiert wahrgenommen. Ja. Ne?
Also uns zwei wird Frauen hinterher gepfiffen und sowas. Also echt? Auch aus dem fahrenden Autos oder dann werden wir angehupt und so eine Kacke.
Gestern Abend hatten wir es erst noch. Dann waren wir im Dunkeln auf der Autobahn. Wir sind von Freunden von Melanie noch gekommen und dann sind wir wieder auf dem Weg nach Hause gewesen. Auf einmal war halt hinter uns ein dunkler BMW auf der Autobahn, der Lichthupe richtig gemacht hat.
Und dann bis 2 Zentimeter da aufgefahren ist, dann sind wir recht rüber. Ja. Und dann fahren die an uns vorbei ganz langsam und machen dann so.
Also quasi die Hörer, die jetzt das quasi jetzt nur sehen können, also Faust auf eine Hand schlagen, ist ja so das sexualisierte Zeichen für Sex haben wollen oder Bock. Und ja. Da das denkt
geht,
man auch,
das geht halt gar nicht.
Ne? Also da wäre ich richtig wütend auch irgendwann. Ja.
Also das ist ja brutal auf der Autobahn. Also
richtig banal. Also
krass.
Ja.
Ja. Aber das ist halt echt heftig. Ich glaube, dass Frauen allgemein halt super stark sexualisiert werden. Also allgemein schon, auch wenn eine Frau so allein dasteht. Aber dann diese Partnerschaft, die ihr dann habt und dass das dann halt gleich so auch sexualisiert wird. Und im Endeffekt zeigt es ja auch dann nur, dass in voll vielen Köpfen eigentlich noch der Mann so als Zentrum der Welt und Zentrum der Sexualität, der Liebe gesehen wird, weil wer ist von euch der Mann? Wollt ihr nicht mit einem Mann einen Dreier oder so? Ja. Und da denke ich mir so, Alter, wir sind nicht mehr in 50ern.
Ganz schlimm, ja. Das ist für mich auch total beschränkt, dieses Denken. Mhm. Also es sind halt Leute, die einfach nur den gesellschaftlichen Konventionen und Konzepten hinterherlaufen und auch gar nicht offen sind für das, was noch passiert. Also jetzt nicht nur was, ich glaube, diese Leute sind grundsätzlich so, nicht nur was Sexualität und Liebe und Beziehungen angeht, sondern auch, ich glaube, die sind bei allem so, habe ich manchmal das Gefühl. Also die sind halt komplett nur auf einer Schiene unterwegs. Also ob es beim Essen ist, wahrscheinlich bestellen die immer das gleiche Gericht, wenn es im Restaurant ist, oder gar nichts ausprobieren. Ja, richtig. Verbotene Früchte esse ich nicht. Ja, also da denke ich manchmal, die sind dann
Von Salat schrumpft der Bizeps.
Richtig. Genau. Also, ist manchmal wirklich, ich bin manchmal wirklich erschrocken darüber, was Menschen für einen kleinen Horizont haben.
Ja, und ich muss halt ehrlich sagen, es ist halt auch super respektlos, ne?
Total.
Also alleine dieses Hinterherpfeifen, da werde ich innerlich auch so wütend bei, weil das ist halt, das geht halt, und das würde niemand machen, wenn ich jetzt wirklich ein Kerl wären würde mit ihr in der Hand, ne? Das würde sich niemand trauen.
Ja. Da ist das. Ist ja auch oft so, wenn man zu feiern ist, also ich meine, jetzt bin ich auch verlobt und habe einen Ring, und also zwei. Der erste Ring hat mir mein Freund, damals Freund, jetzt Verlobter, schon vor 2-3 Jahren geschenkt, und ich war immer mit diesem Ring feiern, weil Typen gehen nicht weg, wenn du sagst, ich habe kein Interesse, Aber sie gehen weg, wenn du sagst, ey, sorry, ich bin verlobt.
Ja.
So. Und das ist, finde ich, auch immer super erschreckend.
Ja, wir haben jetzt auch uns Paarringe gekauft.
Oh, so sweet.
Ja, und ja, das ist halt, also man muss es leider manchmal sagen, es ist halt Revier abstecken.
Ja.
Dadurch wird man, ich meine, gut, wie du gerade schon gesagt hast, ne, das Thema Feiern, wir sind natürlich jetzt aktuell durch Corona nicht so oft draußen, aber es ist einfach so, dass ja, man da irgendwie dann abgestempelt wird, ganz schnell.
Ja, ja. Krass. Belastet euch sowas dann? Ihr habt gesagt, es macht euch wütend, und wie geht ihr denn damit um? Weil ich glaube, viele Frauen, sei es pansexuell in einer Beziehung mit Frauen oder auch einfach Frau allein, hat damit zu kämpfen, mit so, ich nenne es jetzt mal Belästigung. Wie geht ihr damit um?
Also wir reden halt generell super viel miteinander, also über alles, was uns irgendwie beschäftigt. Mhm. Und deswegen, also wir nehmen das dann nicht irgendwie mit ins Bett oder sowas und träumen dann davon. Aber klar, wir regen uns dann schon darüber auf, weil man macht das einfach nicht, ne? Und jeder, der auch so ein bisschen Anstand hat, also für mich hat das halt auch mit Anstand zu tun. Und sowas würden die meisten zum Beispiel auch nicht machen, wenn die Mutter daneben sitzen würde, ne? Ja. So ist halt, ne? Ja. So. Ja. Und deswegen.
Aber es ist, wir sind halt beide sehr extrovertierte, kommunikative Menschen, die sich auch, ja, die auch gerne ihre Meinung sagen und auch dazu stehen. Mhm. Und wenn uns wirklich jemand mal dumm von der Seite anmacht, dann hat er auf jeden Fall ein Problem mit direkt zwei Menschen. Weil wir gehen halt, also wir werden nicht handgreiflich oder gewalttätig, aber wir, ja, wir melden uns halt schon verbal.
Ja, ne? Und wir verteidigen uns gegenseitig halt auch super, ne? Also das ist schon. Ja. Also wenn ich zum Beispiel beleidigt werden würde, würde mich das nicht so wütend machen, als wenn jemand Alexa angehen würde.
Wir stehen halt trotzdem immer, ne? Also wenn Melanie jetzt auf der Straße angemacht werden würde, ich glaube, ich müsste sehr schwer atmen, um da nicht irgendwie wie so ein Rumpelstilz hier direkt auf den Hebel drauf zu springen. wir sagen schon, was wir auch davon halten, ne? Und das auch sehr, sehr, sehr ehrlich und direkt. Und die meisten schreckt das dann schon ein bisschen zurück, ne, wenn sie direkt von zwei Seiten irgendwie.
Und dann kommt halt auch so, ja, so war das ja gar nicht gemeint. Ja.
Oh, wow.
Ja, jetzt hast du Schiss, ne?
Wie war es denn dann gemeint? Ja, kann ich diese Handbewegung verstehen? Also,
ja, es ist mir ein Rätsel, wirklich. Krass. Da fällt mir manchmal echt nicht so ein.
Ja, ja. Ich glaube, das ist halt voll wichtig, dass man da vor allem ihr jetzt als Paar so super fungiert und euch da auch so unterstützt, aber dass auch wahrscheinlich so Frauenfreundschaften sich da einfach auch unterstützen, weil manche, die nicht so extrovertiert sind, die sich vielleicht nicht trauen, lassen sich dann manchmal dumme Sprüche oder das Hin- und Hergepfeife halt über sich ergehen und fühlen sich dann halt voll schlecht. So, ich meine, jede Frau hat sowas ja schon mal erlebt, wenn nicht sogar noch Schlimmeres. So. Und da ist es vielleicht echt gut, so als Beispiel auch voranzugehen und dann einfach mal zu sagen, ey Junge, bis hierhin und nicht weiter.
Ja, Grenzen einfach wirklich klar machen.
Ja.
Weil das ist, viele denken echt, die kommen halt damit durch.
Mhm.
Ich denke mir immer, wenn wir halt, also auch halt an alle Introvertierten da draußen, ja, wir sind extrovertiert, ja, wir reden auch viel und auch gerne und werden halt auch mal lauter. Das heißt aber irgendwie nicht, dass wir, ja, weiß ich nicht, ja, erstens alles mit uns machen lassen würden und traut euch einfach. Was soll passieren? Also ja, im Worst Case, es gibt natürlich auch die schlimmen Fälle, ne, wo dann natürlich irgendwie, wenn man alleine ist, im Dunkeln vielleicht, wo es dann einfach ein klemmendes Gefühl ist. Aber ja, ich könnte das irgendwie nie auf mir sitzen lassen und sowas mit nach Hause nehmen.
Ja.
Weil ich, wenn, dann stehe ich zu mir als Person auch und ja, dafür bin ich mir selbst einfach viel zu viel wert, dass andere meinen, die könnten mir da irgendwie meinen Wert mit kaputt machen, indem sie irgendwas zu mir sagen, was mich verletzen soll oder erniedrigen soll.
Ja.
In meinen Augen sind die halt in dem Fall die Wertlosen, weil wer sowas sagt, der hat für mich keine Werte.
Ja, voll. Da bin ich voll auf eurer Seite. Aber da geht er ja mit einem guten Beispiel voran.
Das ist auch das, was wir erreichen wollen. Leute Mut machen.
Ja. Ich finde, das macht ihr auch echt richtig cool auf eurer Insta-Seite. Und jetzt mal ein bisschen Werbung. ich liebe eure Seite. Ich finde es total cool. Ihr bespricht auch viele Themen, die noch nicht so salonfähig bei manchen sind. Ihr besprecht auch viel Therapiethemen, Selbstreflexion, was kann ich auch machen, damit es mir besser geht, was sind da so Strategien, Emotionalität, Rationalität und sowas. Das finde ich sehr inspirierend.
Das freut uns. Ja.
Das war ja auch so mit der Grund, warum wir den Account damals ins Leben gerufen haben. Ne? Also einmal, um Leuten irgendwie ja, aufzuklären, denen zu helfen und die ganze LGBTQ-Plus-Sache, dass das halt normal wird. Ne? Also, ja. Dass einfach man mehr Leute erreicht.
Und halt in der Kombination mit mentaler Gesundheit, für uns ist das halt, also selbst zu sich zu stehen, zu seiner Liebe, zu seiner Identität, zu seiner Sexualität, das hat halt auch was mit mentaler Gesundheit zu tun. Wir hatten da sogar mal einen Fragenfreitag mit einer Psychologin, die hat uns da halt auch eben beantwortet, was das wirklich auch für psychische Folgen haben kann, wenn man sowas eben verschweigt und als auch für sich selbst versteckt. Und das sind echt so zwei große Themen, wo wir beide halt sehr viel auch natürlich mit verbinden. Wir haben total viel Erfahrungen damit. Mit psychischer Gesundheit habe ich selbst Erfahrungen. Melanie studiert noch nebenbei Wirtschaftspsychologie. Das heißt, das sind halt echt so zwei riesige Themen, wo wir auch total viel zu erzählen können aus eigener Erfahrung. Und das war uns halt super wichtig, authentische Inhalte zu bringen. Die wir nicht uns einfach irgendwo aus einem Buch angelesen haben und einfach mal was dazu sagen wollen, weil es gerade jeder irgendwie macht, sondern ja, wir sind halt selbst davon betroffen und wir wissen, wovon wir sprechen. Das war uns ganz wichtig.
Mega. Ja, aktuell im März ist ja auch der Bisexual Health Month. Und in der Hinsicht natürlich nicht nur Bisexual, sondern so B+, also eben Bisexualität, Pansexualität, alle Sexualitäten, die einfach, ich nenne es mal breiter gefächert sind, was die Geschlechter angeht. Und du hast ja schon angesprochen, dass wenn man diesen inneren Konflikt hat, sich nicht zu sich selbst stehen zu können oder vielleicht damit kämpfen muss, dass man sich selbst gefunden hat, aber andere das nicht akzeptieren, das ist ja wirklich nachweislich bei dieser B+-Community deutlich schlimmer noch als bei anderen Teilnehmern der LGBT-Community. Und ich kann das auch in gewisser Weise nachvollziehen, weil mich das damals auch ziemlich fertig gemacht hat in meiner Findungsphase, weil ich auch nur mit Männern in der Beziehung war und dann darf ich mich jetzt bisexuell nennen und dann denke ich mir so im Nachhinein, wer soll denn mir sagen, nö, ist ja eine Art, wie man fühlt oder auch wenn man konfrontiert mit Meinungen, die einem dann ins Gesicht sagen, hä, das ist ja eine Phase, du entwickelst dich zu einer Lesbe und du denkst so, nee, tue ich nicht, aber damit umzugehen, das hat mich psychisch echt auch belastet und deswegen kann ich das auch nachvollziehen, diese Tendenz, dass halt diese B+-Community da noch mehr zu kämpfen hat jetzt als Heteros oder homosexuelle Menschen.
Ja, wir sind halt auch schon mal angeschrieben worden auf unserem Account, weil jemand auch nicht wusste, wie er sich dann outen soll, weil die total Angst hat, dass die Familie und Freunde dann gegen sie sind und sowas. Mhm. Und da merkt man dann so, ja cool, irgendwie bringt es ja doch was, ne? Sowas. Also letztendlich, wir machen das ja alle in unserer Freizeit.
Ja.
Und das ist halt dann schon schön, wenn man merkt, man kann halt Leuten wirklich helfen auch, ne?
Ja, den Leuten auch einfach zeigen, was gibt's eigentlich alles. Ja. Weil gerade je nachdem, aus welchem Umfeld man kommt, also in Deutschland ist es ja doch meistens primär heteronormativ. Die Eltern, Freunde, Familien, man geht ja prinzipiell davon aus, erstmal, dass alle Menschen hetero sind oder man wird auch von der Gesellschaft so ein bisschen so erzogen, sage ich jetzt mal. Und manchmal fehlen da einfach auch die Vorbilder und zu sagen, hey, es gibt auch noch das. Und wenn man es nicht kennt oder nicht weiß, dann kann man sich damit ja auch gar nicht beschäftigen irgendwie.
Ich glaube, es kommt auch tatsächlich darauf an, wo man in Deutschland wohnt. Also ich komme ja zum Beispiel aus Köln. Da ist das halt irgendwie, ja, ich möchte es nicht einfacher sagen, aber dadurch, dass das da offen gelebt wird und die Kölner ja auch sehr offen sind, war das halt für mich halt auch nicht so mega schwierig. Ne? Aber ich sag mal, wenn man aus dem, ich sag jetzt einfach mal als Beispiel, aus dem tiefsten Bayern kommt, der super konservativ ist und ich glaube, man outet sich dann, ich glaube, dann hat man es schon schwerer als in der Großstadt.
Ja, wahrscheinlich. Oder ich glaube mal, Berlin, Hamburg und so sind da auch noch mal ein bisschen offener wie das Ländle bei uns hier unten.
Ja. Aber das ist halt natürlich klar, das Regionale oder Geografische hat natürlich auch damit zu tun. Auch jetzt mal länderübergreifend über Deutschland hinweg gesehen. Also wenn wir uns da andere Länder anschauen, würde ich mal sagen, haben wir es sogar noch einigermaßen gut hier.
Aber ist wenigstens keine Strafe.
Richtig, ne?
Ja.
Und aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ja, welche Erziehung habe ich genossen?
Mhm.
Und, aber auch, wie weltoffen bin ich denn selbst? Also ich finde halt immer, ja, also ich habe zum Beispiel meine Eltern, die hatten auch ihre Schwierigkeiten eben damit umzugehen.
Mhm.
Heißt aber halt nicht, dass ich 100% dann auch einfach genauso bin. Ne? Also man kann sich ja auch frei machen von dem, was man als Erziehung natürlich genossen hat, was man für Werte auf den Weg bekommen hat und kann dann auch einfach sagen, ja, ich bin halt einfach auch eine andere Generation. Ne? Wir hatten letztens irgendwann mal eine Umfrage gemacht, in welcher Generation LGBTQI Plus denn am häufigsten vorkommt, und es ist die Generation Y, also quasi unsere Generation 1980 bis, ich glaube, 96 oder 95 geht die Generation ja quasi fortan, entwickelt sich das Ganze noch ganz anders. Ne?
Ja.
Die Leute, die in den 2000er geboren sind, für die ist das wahrscheinlich das Normalste auf der Welt.
Ja, Gott sei Dank. Ne?
Gott sei Dank, ja.
Ich glaube aber auch, ich meine, ich kenne natürlich eure Umfrage und ich kenne auch die Statistiken dazu. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass wir oder beginnen mit unserer Generation da einfach offener drüber reden. Ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt krass mehr Menschen LGBTQ+ und sowas sind, sondern wir identifizieren uns öffentlich auch damit und versuchen uns damit auseinanderzusetzen, einfach weil es jetzt auch mehr geht, weil es da den Raum gibt dafür. Ich meine, ganz früher, wenn man eben gerade so an vor den 80ern denkt, war ja alles nur verrucht und verflucht und alles. Da war halt die Gesellschaft, ich meine, die Gesellschaft ist heute immer noch nicht perfekt, aber damals halt noch deutlich zugener noch als heute.
Ja, also wir haben auch ja nochmal darüber geredet, in der Kriegszeit, wenn halt die Männer damals alle in den Krieg gezogen sind, haben monatelang oder fast jahrelang keine Frauen mehr gesehen. Mit Sicherheit ist zu der Zeit Homosexualität, stand da wahrscheinlich mit an der Tagesordnung.
Ja, klar. Ne?
Also, und man redet halt einfach, wie du schon gesagt hast, ich glaube, heute reden die Leute da ganz anders nur und stehen da mehr zu. Das Gleiche ja auch mit mentaler Gesundheit. Mhm. Vor Jahren war Thema Burnout so, oh mein Gott, du gehst zur Therapie, du bist krank, du hast ein psychisches Problem, Horror. Heute, wir möchten gar nicht darüber wissen und vielleicht in unserem Umfeld kann man wahrscheinlich, sind 10 von 10 Leuten oder 9 von 10 sind wahrscheinlich in der Therapie, ohne dass man vielleicht auch was mal irgendwie was davon weiß. Ne?
Ja.
Also die Dunkelziffer ist halt nochmal viel, viel, viel höher. Ne?
Ja, und gerade auch das Thema finde ich mega wichtig, weil ich denke mir halt immer so, wenn dir dein Fuß wehtut oder irgendwie du Magenbeschwerden hast, dann gehst du auch zum Arzt. Warum gehst du nicht mit dieser gleichen Selbstverständlichkeit, wenn es dir mental nicht gut geht, zu einer Therapie? Da ist doch nichts dabei. Du stehst dir ja da in dem Moment eigentlich nur selber im Weg, weil dir könnte es besser gehen. So.
Klar.
Aber
ich sage auch mal, eigentlich sollte jeder mal zu einer Therapie gehen, weil sie einen selber ja auch weiterbringt, persönlich.
Ja, man lernt sich nochmal ganz anders kennen aus einer anderen Perspektive. Und es ist halt einfach so, dass jeder Mensch Schattenseiten hat, über die er ungern sprechen möchte. Die vergraben wir so tief es geht in uns, holen sie am besten nie wieder in unserem Leben raus.
Mhm.
Nur aus eigener Erfahrung kann ich sagen,
sie kommen irgendwann
raus. Sie kommen raus. Und wenn man sich nicht mit ihnen beschäftigt, sie holen dich immer wieder ein. Es ist einfach so.
Ja.
Und das ist das Beste und Wichtigste im Leben, was man tun kann, auch für sich selbst, für seine Selbstliebe. Es ist auch wieder Selbstliebe für mich. Auch mit seiner mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen.
Ja, voll. Im Endeffekt sollte jeder, und das ist einfach gesagt, das getan, aber so leben, wie es einem am besten geht, sein authentischstes Selbst, sein gesündestes Selbst, was eben auch mentale Gesundheit angeht, so, dass man ja einfach versucht, so in Anführungszeichen glücklich wie möglich zu sein. Und wenn man merkt, ein paar Stellschrauben in meinem Leben sind halt nicht so cool gerade oder sowas, dann da aktiv dran arbeiten. Das Leben ist dafür, und es ist jetzt eine Floskel, aber das Leben ist ja zu kurz irgendwie dafür, sich zu schämen, sich zu verstecken, nicht sich selbst zu sein.
Ja. Und das Leben ist auch dafür gemacht. Also das ist mein, glaube ich, mein Standardsatz, den ich immer sehr, sehr, sehr vielen Menschen gerne ans Herz lege. In meinen Augen passiert im Leben nichts ohne Grund. Das Leben schreit dich förmlich an, wenn immer wieder die gleichen Situationen in dein Leben kommen, änder was daran, guck hin. Eigentlich sagt dir das Leben und dein Körper vor allem, der sagt dir, was los ist. Wir hören halt nur in den meisten Fällen nicht darauf.
Ja, definitiv. Mensch, es waren jetzt Wörter zum Sonntag. Ja, aber wichtig, man kann es nicht oft genug sagen. Es ist so, man muss es so oft sagen, bis die Menschen sich wirklich das mal in sich drin haben, sich daran, ja, das wiederholen. Das heißt, wenn die Menschen da draußen es noch nicht verinnerlicht haben, müssen sie sich die Folge einfach nochmal anhören. Richtig. Und nochmal.
Bis das aus den Ohren rauskommt.
Aber wirklich. Mensch, es war richtig, richtig geil, mit euch über so eine Vielzahl an Themen zu sprechen. Und ich finde euch als Paar einfach so sweet. Ich finde euch richtig cool. ihr seid so authentisch. Und ich meine, die Hörer sehen das jetzt nicht, aber wir zoomen und ihr wirkt total glücklich und einfach schon in euch irgendwie bestärkt. Wisst ihr, wie ich meine? So, ihr habt euch gefunden. So.
Ja, wir sagen, es fühlt sich an, als wären wir schon 10 Jahre verheiratet.
Ja, ja, aber so sollte es doch sein.
Ja. Wir danken dir auf jeden Fall auch, die Möglichkeit zu haben, hier gemeinsam zu solchen wichtigen Themen zu sprechen. Ich glaube, je mehr wir insgesamt als Summe, als Community immer wieder darauf aufmerksam machen, desto besser kommt es irgendwann hoffentlich auch mal in den kleinsten Hirnen der Welt an.
Ja. Und es war schön, auch dich mal zu sehen und kennenzulernen.
Richtig. Ja.
Sehr cool.
Und Garfield.
Ja, meine rote, dicke Katze ist im Hintergrund, ja. Nee, richtig cool. Von mir aus machen wir das gerne mal wieder, wenn ihr auch Lust habt.
Sehr gerne.
Und in Kontakt bleiben wir sowieso.
Auf jeden Fall.
Das definitiv.
Sehr schön. Dann vielen lieben Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, mir bleibt für den Podcast nichts weiteres zu sagen, außer be proud and wild and love more. Eure Anna und
Melexa.
Melexa.
Melexa. Yes. Danke euch.